Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen.
Ich begrüße Nico Rose, ich bin hier bei Bertelsmann. Hallo Herr Rose.
Guten Morgen.
Das ist schön, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf. Und wir hatten ebenso im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ich ja gern meine Interviewgäste in ihrem natürlichen Habitat, also in ihrem Arbeitsraum, besuche. Aber das ist gar nicht so richtig Ihr einziger Habitat.
Ja gut, das ist jetzt hier mein Büro in meinem Hauptjob. Ich bin Angestellter im Stab des Personalvorstands bei Bertelsmann. Bin jetzt hier seit 6 Jahren, kümmere mich vorrangig um das Thema Employer Branding und Recruiting-Programme. Das heißt, wir versuchen hier Menschen zu erklären, dass es schön ist, bei uns zu arbeiten, was auch ist, und stellen dann eben gerade für den Bereich Berufseinsteiger heute Bachelor, Master, MBAs verschiedene Programme bereit, und das nicht nur für Deutschland, sondern ist tatsächlich eine weltweite Verantwortung. Das ist das, was ich so tagsüber mache.
Genau, aber wir haben ja uns im Vorfeld abgestimmt und haben gesagt, naja, das ist zwar auch interessant, aber uns interessiert natürlich der Gesamtmensch Nico Rose auch, der ja auch noch ganz andere Tätigkeiten hat und der auch ja eigentlich einen ganzen Fächer von Aktivitäten hat. Was sollten die Hörerinnen und Hörer zu Anfang unseres Gesprächs noch von Ihnen wissen?
Ich schreibe sehr gerne und sehr viel. Das heißt, ich habe im Augenblick 2 eigene Blogs, die ich betreibe. Da gibt es einmal einen Blog namens Mapalicious. Das ist ein englischer Blog, der beschäftigt sich mit positiver Psychologie.
Sprechen wir noch drüber?
Ja, und dann gibt es einen anderen. Das ist für mich, glaube ich, eher so ein etwas kurzzeitiges Projekt, wo ich über meine Erfahrungen als junger Vater spreche. Der heißt Unter der Liebe. Der Name kommt von meinem Sohn.
Packen wir beides in die Shownotes auch zu dieser Episode, sodass die Hörerinnen und Hörer das einfach anklicken können.
Ja, genau. Und dann gibt es noch so ein paar andere Outlets, wo ich regelmäßig zu Wort kommen darf. Also jetzt seit diesem Frühjahr, mache ich so einmal im Monat was auf Zeit Online, meistens zu Karrierethemen. Seit 2013 bin ich Gastblogger bei Lead Digital. Das ist so ein Nebenprodukt von Werben und Verkaufen. Da geht es auch um arbeitsbezogene Karrierethemen, ein bisschen positive Psychologie, ein bisschen Führung. Und ich schreibe eigentlich überall da, wo ich schreiben darf.
Wir packen die Sachen in die Shownotes, sodass das leicht auch zu finden ist. Ich bin seinerzeit auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie eben genau in diesen verschiedenen sozialen Kanälen auch posten. Sind, glaube ich, auch heftig am Twittern und auch da am Nachrichtenschießen, hätte ich fast gesagt.
Ja.
Thema, was bei uns in diesem Podcast natürlich eine besondere Rolle auch spielt, jetzt in den vergangenen Episoden auch immer wieder hochkam, war das Thema digitale Überlastung. Stichwort, Sie twittern viel, Sie bloggen viel. Sind Sie eigentlich Teil der Lösung oder Teil des Problems?
Ich bin erstmal in dem Sinne ja dann Medienproduzent. Das heißt, ich bringe da Dinge nach außen und wie viele andere Millionen, da wahrscheinlich Milliarden Menschen auch. Von daher bin ich wahrscheinlich Teil des Problems. In dem Sinne, dass ich dazu beitragen könnte, dass sich jemand überlastet fühlt. Aber gleichzeitig würde ich sagen, ich zwinge ja niemanden, meinen Kram zu lesen. Ich hoffe ja eher, dass ich Menschen damit eine Freude bereite. Ich sage für mich mal erstmal, ich schreibe einfach so gerne. Das ist intrinsisch motiviert. Also ich würde das wahrscheinlich auch machen, wenn das niemand lesen würde. Weil mir das auch hilft, meine eigenen Gedanken zu ordnen. Ich freue mich natürlich umso mehr, wenn es dann noch Leute lesen oder vielleicht wie heute hören. Ich fühle mich da jetzt aber nicht irgendwie schuldig oder als Teil des Problems. Also Ich drücke mich da einfach aus auf den Kanälen, die mir gegeben werden, und freue mich, wenn das Menschen hören. Ich finde das erstmal nicht problematisch, aber ich trage eben zu der Masse an Informationen bei, die da draußen ist. Also das ist dann mein Schärflein.
Ich konter das mal sozusagen mit der eigenen Erfahrung, dass ich sie eher als einen meiner Scouts wahrnehme. Also ein Scout, der mir hilft, den Weg zu finden, bestimmte Themen zu finden, der in dem ganzen Dickicht der Informationen für mich und für andere sozusagen liest, ordnet, bewertet, eine Auswahl trifft. Und ich glaube, dass wir so in diesen Zeiten der digitalen Überforderung möglicherweise schon, dass wir solche Scouts brauchen. Auch das war ein Grund, warum ich auf Sie zugegangen bin, einfach gesagt habe, ich möchte Sie gerne auch mal im Interview haben. Was ich wahrnehme ist, ich glaube, wir brauchen Menschen, die jeweils für die Themen, die für uns relevant sind, uns eine Auswahl geben. Natürlich ist es auch der klassische Redakteur bei einer Zeitung. Aber da ist sicherlich nicht mehr die Hauptsache von Informationen. Also insofern, wenn das für Sie okay ist, Sie sind auch mein Scout, um durch das Dickicht zu kommen.
Das trägt mich jetzt durch die ganze Woche.
Das ist gut, so muss das sein. Ich hänge mal da dran, wir kommen ja noch auf so Themen wie positive Psychologie und Ähnliches, mit denen Sie sich beschäftigen. Wie ist eigentlich Ihre persönliche Strategie, mit der Flut von Informationen umzugehen? Gibt es da etwas, mein Thema ist ja immer Selbstführung auch, gibt es da etwas, wo Sie sagen, ich habe mir bestimmte Sachen angewöhnt oder ich habe Rituale, vielleicht auch Rituale der digitalen Reinigung oder was immer es da geben mag?
Ich hatte einfach noch nie Probleme damit. Ich fange mal damit an, mein E-Mail-Postfach ist im Grunde immer leer. Also ich bin so ein Zero-Inbox-Fan und das schaffe ich auch meistens. Mich hat man in meinem allerersten Job relativ früh mal nach London geschickt für ein Zeitmanagement-Seminar. Das ging nur 4 Stunden, wo einem beigebracht wurde, wie man am besten mit Outlook, also mit E-Mail-Programm umgeht. Und da habe ich mir so 2, 3 Dinge abgeschaut und seitdem ich das mache, habe ich zumindest da erstmal überhaupt keinen Stress mehr. Das wichtigste Tool für mich ist ein sogenannter CC-Inbox-Ordner. Mhm. Also alle Nachrichten, wo ich nur auf CC bin und nicht der Adressat, die kommen erstmal in eine eigene Inbox und die lese ich erstmal gar nicht, sondern das lasse ich auch mal einen Tag oder mehrere Tage liegen, weil meistens ist CC eben tatsächlich nur zur Information. Und gerade in einem großen Unternehmen mit 4 Leuten kriegt man viele CC-Mails und ich finde diese Inbox an sich, wenn die voll ist, das erzeugt so eine Art visuellen Druck und den kann man sich dadurch ganz wunderbar rausnehmen. Ansonsten habe ich einfach so einen Wiedervorlageordner, also wenn ich weiß, muss ich irgendwann machen, aber jetzt gerade nicht. Das schiebe ich auch erstmal weg und gucke dann ab und zu rein und denke, ach, jetzt kannst du dich um das kümmern, jetzt kannst du dich um das kümmern. Und ich blocke mir einfach, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das machen die meisten Leute zu wenig, ich blocke mir einfach für Aufgaben Zeit im Kalender. Weil sonst, also die Leute sammeln irgendwie Aufgaben, das ist ja auch schön, To-Do-Listen. Wenn man sich aber die Zeit zur Erledigung nicht blockiert, auch wieder als Führungskraft in einem großen Unternehmen, dann kommen auf einmal 10 neue Dinge und dann stapelt es sich. Die allerwichtigste Regel, finde ich, die hilft mir auch kolossal. Ich sage mal, alles, was irgendwie nur 1 oder 2 Minuten dauert, eine Einsatz-Mail oder irgendwas, eben kurz was durchlesen und dann antworten, okay, machen, nicht machen, denk nochmal drüber nach, keine Ahnung. Das mache ich, wenn ich sowieso gerade da sitze, immer sofort. Also bei mir stapelt sich einfach wenig. Deswegen habe ich zumindest mit diesem Thema E-Mail überhaupt kein Problem. Ansonsten bin ich, glaube ich, an der Stelle ein sehr strukturierter Mensch. Im Leben an sich überhaupt nicht, bin ich also... Alles fließt, aber gerade weil so viele spannende Informationen da draußen sind, muss man sich irgendwie sehr, sehr selbst steuern an der Stelle. Also für mich ist zum Beispiel ich folge selbst nur relativ wenigen Menschen auf Twitter. Das sind so, ich denke mal im Augenblick so knapp 400.
Was, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt als wenig bezeichnet wird. Also ich dachte immer, ich folge so 30 so ungefähr ausgewählt, das wäre schon viel.
Naja, aber es gibt ja auch Menschen, die haben dann irgendwie da 50.000 Leute, dann tickert das ja nur so durch. Für mich ist Twitter mittlerweile ein ganz wichtiger Infokanal, aber ich folge dann eben auch nur Leuten, wo ich weiß, da kriege ich regelmäßig verlässliche Informationen. Also das sind dann HR-Kollegen, viel. Ich weiß, die twittern eben relevante Studien durch, weil das für mich einfach die Art und Weise ist, wie ich den Kanal nutze. Und das heißt dann, dass ich da auch Menschen, mit denen ich so eigentlich befreundet bin, dass ich denen zum Beispiel nicht folge, weil die Twitter anders nutzen. Ja. Also die nutzen das vielleicht viel mehr zum persönlichen Austausch, aber das interessiert mich dann an der Stelle nicht. Und dann sage ich eben, sorry, dann folge ich dir nicht. Im Zweifel kann man denen das noch erklären und sagen, dass die dann irgendwie nicht beleidigt sind. Ja, und das ist für mich eine Struktur, damit umzugehen. Genauso gut wie mit Facebook, da kann man ja ganz wunderbar auch Dinge ausblenden, die man nicht sehen will. Man kann ja auch mit Menschen befreundet bleiben, man kann aber mittlerweile relativ gut einstellen, von dem will ich viel sehen, von dem will ich wenig sehen. Ich glaube, die Möglichkeiten zur Steuerung, die muss man einfach nutzen. Und das würde ich ja auch von anderen Menschen erwarten. Also ich weiß zum Beispiel, dass viele Menschen von mir sagen, oh, ich sehe dich immer in meiner Timeline, weil ich einfach relativ viel poste. Ich habe Social Media als berufliche Verantwortung, das heißt, da kommt von mir viel, dann habe ich natürlich auch ein Interesse daran, meine eigenen Inhalte zu verbreiten. Ja. Und dann sagen Leute eben, ach, weißt du, immer wenn ich Xing aufmache oder immer wenn ich Facebook aufmache, dann bist du 3-mal drin. Und dann sage ich, oh, das freut mich, aber wenn du das nicht sehen willst, dann blende mich doch einfach aus. Das ist doch dein gutes Recht. Mhm. Und dann sagen wir, nee, ist okay, aber die Möglichkeiten sind ja da.
Ja, das heißt, da wäre auf der einen Seite, wie gesagt, wieder Sie als Scout, der für uns zum Teil den Weg dann schlägt und sagt, genau diese aufgenommenen Informationen von Kollegen und so weiter werden aggregiert, ausgewählt, fokussiert nochmal. Das finde ich persönlich sehr spannend. Auf der anderen Seite Xing nochmal als Stichwort. Auch auf Xing sind Sie jetzt seit einer kurzen Zeit, glaube ich, auch, wie heißt denn das, Insider, glaube ich.
Brancheninsider,
genau. Also zu solchen Themen wie eben auch positive Psychologie, wozu wir noch kommen, sind Sie auch zu finden einfach. Das vielleicht an der Stelle. Was ich spannend finde, neben diesen Themen ist, Stichwort, wie gehen Sie mit der Informationsflut um? Ja, da haben wir jetzt ein paar Stichwörter gehört, vielleicht kommen wir gleich auch nochmal drauf. Sie sind vor kurzem erneut Vater geworden.
Und ja.
Die spannende Frage ist nicht nur, wie viel haben Sie geschlafen heute Nacht? Das wäre dann das Intro sozusagen. Nein, wie vereinbaren Sie eigentlich diese verschiedenen Rollen, eben auch Vater zu sein, aber auch diesen anderen Themen zu folgen? Auch da ja durchaus unterschiedliche Rollen zu spielen. Ein Blogger ist eine andere Geschichte, als vielleicht ein Recruiter an Aufgaben hier hat, würde ich mal vermuten. Wie machen Sie das? Ist das ein bewusster Prozess oder ist das auch alles fließt, was Sie vorhin gesagt haben? Setzt sich das dann fort, dass Sie sagen, ich plane da wirklich Blöcke auch in meinem Zeitplan? Manche unserer Hörerinnen und Hörer sind, ich auch, sehr dankbar für sehr handfeste, pragmatische Einschätzungen auch mal. Wie machen Sie das?
Also ich fange mit der einen Frage an, wie viel habe ich heute Nacht geschlafen? Mhm. Relativ viel. Bedingt durch die Tatsache, dass der ältere Sohnemann, der jetzt 3,5 ist, irgendwann mitten in der Nacht aufgewacht ist. Und normalerweise dürfte der dann rüberkommen zu uns. Das geht aber gerade nicht, weil meine Frau ja dann vielleicht noch still ist. Also bin ich rübergegangen und heute Nacht dann im Sohnemann von meinem Bett weiter geschlafen mit ihm. Wie mache ich das mit den Kindern? Also die Tochter ist wirklich jetzt erst vor 3 Wochen geboren. Mhm. Von daher ist es noch schwierig zu sagen. Das ist jetzt natürlich auch eine Phase, wo man Nähe durch nichts anderes ersetzen kann. Das heißt, jetzt im Augenblick, gerade weil es jetzt auch ein bisschen Sommerferienzeit ist, erlaube ich mir einfach mal ein bisschen später ins Büro zu kommen und auch ein bisschen früher abzuhauen, damit man eben morgens noch Kuschelzeit hat. Mhm. Andersrum, ein kleines Kind hat so einen ungeregelten Schlafrhythmus, da ist es also fast egal, wann ich da bin, weil wenn meine Frau mir die Dame um 11 in die Hand drücken will, dann kriege ich sie halt um 11. Ja. Und wenn sie nachts um 4 die Faxendicke hat, dann kriege ich sie halt um 4. Also ja. Da ist das noch relativ einfach. Mit dem Sohnemann muss ich erstmal sagen, lieben Gruß an den Spitzer, haben mir die digitalen Medien eigentlich sehr stark geholfen, Kontakt zu halten. Also wir haben eher nicht den Drang, aber das Bedürfnis, ihm den Umgang damit zu vermitteln. Das heißt, der darf tatsächlich auch schon, seit er irgendwie 1 oder 1,5 ist, ans Handy. Mhm. Der darf ans Tablet. Wir haben da verschiedene Kinderspiele natürlich. Mhm. Wir gucken uns aber auch gerne Fotos und Videos an. Mhm. Er sieht sich eben auch selbst gerne auf dem Video. Und was mir wahnsinnig hilft, sind tatsächlich WhatsApp und Skype. WhatsApp nutzen wir einfach, um uns über den Tag verteilt Bildchen hin und her zu schicken. Mhm. Häufig ist, ich bin viel beruflich unterwegs. Er steht total auf Bahnhöfe und Flughäfen. Das heißt, ich schicke ihm dann immer Videos von mir am Flughafen, wo ich gerade hinfliege. Und er antwortet mal, also er ist 3,5, er kann jetzt noch nicht schreiben. Aber es gibt ja diese Emoji-Tastaturen und er antwortet dann mit Emojis und so kommunizieren wir über den Tag. Und Skype habe ich eigentlich erst für mich entdeckt, als ich 2013, 14 nochmal studiert habe. Da kommt nämlich das Thema positive Psychologie her. Ich habe also 2 Semester lang nebenberuflich nochmal studiert, war dafür immer 5 Tage pro Monat in den USA, in Philadelphia. Und als ich zum ersten Mal rübergeflogen bin, war der Sohnemann gerade 1 Jahr alt geworden. Und dann haben wir so ein Ritual gehabt, also immer zur Mittagszeit, sprich bei uns zu Hause Abendessen, habe ich mich irgendwo hingesetzt. Meine Frau hat tatsächlich den Laptop so auf den Tisch gestellt, da wo normalerweise Papa sitzen würde. Mhm. Und haben wir über Skype zusammen zu Abend gegessen. Mhm. Und am Anfang hat man gemerkt, der findet das jetzt witzig, dass da so ein Mannequin auf dem Bildschirm ist und hat dann drauf rumgetatscht. Das hat aber nur 3-4 Monate gedauert. Also ich habe das Gefühl, so mit 16 Monaten hat er halt kapiert, das ist der Papa da auf dem Bildschirm und nicht nur ein Mannequin. Und das hat super viel verändert, weil dann haben wir auf einmal angefangen, Faxen zu machen und haben uns gegenseitig nachgeäfft und piep, 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 ich hab dich lieb. alles eben über Skype. Und da habe ich das sehr, sehr schätzen gelernt. Also für mich sind diese Arten von Medien eigentlich ein wichtiger Teil der Bindung. Und deswegen finde ich es auch Quatsch, in der heutigen Welt zu sagen, die Kinder dürfen erst mit 16 so einen Teil bekommen. Das soll jeder selbst entscheiden. Ja. Wir haben uns eben anders entschieden. Und da ich beruflich viel reise und international, ist es für mich eben ein ganz wichtiges Werkzeug, was ich nicht missen möchte.
Die Übung geht relativ früh los dann. Gibt es auch Zeiten, wo Sie Ihre digitalen Medien abschalten? Also sowas, was ich glaube mal Helmut Schmidt vor Unzeiten gesagt hat, am Sonntag oder so bleibt die Glotze aus oder am Samstag als Vorschlag?
Für ihn jetzt oder für mich?
Für die Familie. Also gibt es da Spielregeln, dass Sie sagen, ich bin, was weiß ich, von Samstag, Mittag bis abends bin ich abgeschaltet. Oft bin ich nur analog, oder?
Also bei mir selbst gibt es das überhaupt nicht. Ich bin, wenn man das so möchte, die ganze Zeit on, in dem Sinne, dass ich zumindest immer mein Handy in der Tasche habe. Und ich möchte das auch so. Also ich möchte im Prinzip erreichbar sein, nicht für alle Menschen.
Ja.
Ich habe heute Morgen um 7:45 den ersten Vertriebsanruf bekommen. Da war ich gerade im Bad, da bin ich mich etwas geärgert, aber das ist ein anderes Thema. Im Prinzip möchte ich erreichbar sein. Ich möchte aber auch, also für mich ist das Internet ja wie ein erweitertes Gehirn. Und jetzt gerade im Taxi habe ich halt nachgeguckt, ob Usain Bolt gewonnen hat. Aber vielleicht möchte ich irgendwas anderes wissen einfach. Also ich bin einfach viel auf Wikipedia, wenn ich irgendwas nicht weiß. Und dieses Nichtwissen, das mag ich nicht gerne. Und dann gucke ich halt nach. Von daher gibt es das bei mir. Also nachts ist aus. Okay. Es liegt neben dem Bett, aber es ist aus oder auf
lautlos.
Flugmodus oder irgendwas. Ja. Aber es ist schon so, wenn ich morgens aufwache, das ist mit so das Erste, ich mache das Ding wieder an. Aber das stört mich nicht. Für den Sohnemann gilt, der darf Fernsehen gucken natürlich auch, aber wir schränken das unter der Woche sehr ein. Also in den Ferien und am Wochenende darf er dann auch mal was Längeres. Das versuchen wir aber schon in der Woche einzuschränken. Er darf, wenn er das möchte, jeden Tag ans Handy oder ans Tablet, aber eben auch nicht übermäßig. Und ich sag mal, wenn man eine halbe Stunde am Tablet war und danach eine halbe Stunde mit Papa aufs Trampolin geht, dann ist das okay.
Gut. Brauchen wir Kulturtechniken? Lernen wir auf diese Art und Weise die Kulturtechniken, die wir für die digitalen Medien brauchen? Das ist so etwas, was Markowitz eben in seinem Buch Digital Burnout ja auch gesagt hat, der auch Entwarnung gab im Sinne von, macht euch nicht verrückt, wir müssen das lernen. Wir mussten jede komplexe Technologie erstmal lernen. Wir glaubten auch, das sagt er glaube ich nicht, aber als die Eisenbahn kam, glaubten die Leute, wer mit der Eisenbahn fährt, wird wahnsinnig.
Ja,
auch nicht wahnsinnig.
Wegen der Geschwindigkeit.
Ja, genau. Wenn gleich durchaus Wahnsinnige mit der Eisenbahn fahren. Aber das ist eine andere Geschichte, wie wir ja leider öfter jetzt mal mitkriegen.
Ja.
Brauchen wir Kulturtechniken? Lernen wir gerade Kulturtechniken im Sinne von Umgang damit? Also wenn ich mir gerade eine große Organisation vorstelle, es gibt Gruppen, da legen die Leute ihre Telefone auf den Tisch und es gibt solche, die sagen, das kommt gar nicht in Frage, denn wenn wir jetzt zusammen sind, dann müssen wir die teure Zeit hundertprozentig aufmerksam miteinander verbringen und geben sich dann Spielregeln beispielsweise. Gibt es das bei Ihnen auch in Ihrem Team oder gibt es das, dass Sie es raten in Ihren Netzwerken?
Also bei mir ist es wieder so, ich habe mein Handy, wie gesagt, immer an. Ich habe es auch tendenziell immer auf dem Tisch. Und ich finde das auch in Meetings nicht schlimm, wenn da zwischendurch mal jemand... Also was ich natürlich jetzt nicht möchte, ist, dass hier Leute anfangen, irgendwelche Privatchats dann zu führen. Vielleicht ist das wieder auch meins. Also ich habe einfach dieses Bedürfnis, Dinge nachzuschauen.
Ja.
Und vielleicht muss ich ja auch noch irgendeinen Wissensbaustein erkennen, um dann danach, fünf Minuten später, einen vernünftigen Beitrag machen zu können. Und warum soll ich also nicht im Meeting mal eben schnell was googeln dürfen, damit ich dann einen besseren Beitrag leisten kann? Also dieses Kategorische, das machen wir jetzt aus, das finde ich nicht richtig. Es ist dann wieder eher, glaube ich, eine Frage der Selbstdisziplin der Leute, dass ich dann, wenn ich es nutze, eben, dass ich es anlassbezogen nutze und nicht eben privat jetzt meine Abendplanung mache. Also das würde ich schon erwarten, dass erwarte ich aber dann auch von mir selbst natürlich.
Ja. Finde ich spannend, dass Sie das so sagen, weil Sie setzen dann ja voraus, dass die anderen Leute genauso eine hohe Fähigkeit der Selbststeuerung auch haben. Und was ich feststelle ist, dass ja auch das, was Markowitz in seinen Untersuchungen festgestellt hat, dass die meisten Leute genau das eben nicht tun, sondern das Telefon ist wie so eine Art unbewusste Ablenkung. Das heißt, wir rechnen damit, was bei irgendwem es gleich brummt und klingelt. Deswegen ist unsere Aufmerksamkeits- und Produktivitätsschwelle sozusagen schon runtergesetzt. Also wir kommen gar nicht in den Flow, sondern wir chunken uns schon runter und kommen auf ein Niveau, wo wir sagen, ja, wir kommen jetzt so miteinander klar, das ist auch in Ordnung, aber unser Unterbewusstsein wartet im Prinzip auf die nächste Störung. Das fand ich, ich habe das noch nie so krass gelesen wie in diesen Untersuchungen, aber das wäre natürlich ein Punkt, dass wir für uns feststellen, wir merken gar nicht, wie es uns stört. Und das meine ich auch mit Kulturtechnik, dass ich mir denke, wäre mal spannend zu sehen, man macht es einmal so, dass man den Leuten das freistellt. Und dann arbeitet man mal 3 Monate und lässt das Telefon weg und fragt die Leute einfach mal reflektierend, lernende Organisation, wie habt ihr das wahrgenommen? Aber sowas gibt es jetzt auch im Konzern nicht oder so?
Ist mir nicht bekannt. Ja, ja. Also gut, wir sind jetzt natürlich auch ein Medienunternehmen. Klar. Das heißt, das Thema Medien hat eine große Bedeutung und damit auch das Thema soziale Medien. Und das ist naturgemäß auch eine sehr schnelle Industrie. Ja, also bei uns geht es ja in der Regel um Minuten oder maximal Tage, die nächste Meldung, die nächste Sendung.
Klar.
Bücher ein bisschen länger, aber.
Ja, Magazine.
Ja, also ich glaube, dieses schnelllebige und always on sein, das gehört eben
zur Kultur,
zu dem, was wir tun. Und es gibt andere Unternehmen. Ich habe mal, das hat mich super fasziniert, einen Vortrag gehört von einem Personalentwickler bei einem französischen Atomkonzern. Mhm. Ist jetzt nicht meine Welt. Mhm. Was mich so fasziniert hat, ist, dass er sagte, wenn wir jetzt so ein Werk verkaufen, dann müssen wir den Abnehmern garantieren, dass wir in 25 Jahren eine bestimmte festgesetzte Menge an bis dahin aber schon 10 oder 15 Jahre ausgebildeten Ingenieuren liefern können.
Ja.
Also die müssen in der Personalentwicklung, müssen die sozusagen in ganzen Laufbahnen denken und das dann mal 100, das ist natürlich eine völlig andere Welt und vielleicht ergeben sich daraus auch völlig andere Regeln. Aber hier ist es schon so, dass die Leute alle ihr Smartphone immer dabei haben, die einen dann vielleicht auch 2 oder 3 und noch ein Tablet. Das ist Arbeitsmedium. Mhm. Also ich nehme das jetzt wieder erst in meinem persönlichen Leben. Ich blogge mittlerweile auch viel mit dem Handy. Ich diktiere sogar Blogartikel. Das wird man immer noch komisch angeguckt am Bahnhof, wenn man da mit seinem Handy spricht. Aber also Siri ist ja mittlerweile so gut, dass die das ganz gut versteht. Und dann stehe ich eben am Bahnhof und brülle da in mein Handy rein, aber es kommt eben ein Blogartikel raus.
Ja.
Also ich möchte das nicht weglegen. Und aus dieser Haltung heraus würde ich das aber auch niemandem zumuten, das machen zu wollen. Also ich muss, wenn es sowas wie eine Abhängigkeit gibt, dann würde ich mittlerweile sagen, ich fühle mich fast ein bisschen unwohl, wenn ich es nicht anhab. Weil es für mich aber tatsächlich, es ist erweitertes Gehirn, es ist erweiterte Werkbank. Von daher bin ich mit Sicherheit ein Stück weit abhängig von dem Gerät. Ich habe einen ganz schlechten Orientierungssinn. Also ich würde auch nie in eine fremde Stadt gehen, ohne irgendwie da so eine Landkarte zu haben. Also ich bin abhängig von dem Ding, aber habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich das irgendwie nachteilig auswirkt. Vielleicht sehe ich das in 10 oder 15 Jahren anders, aber im Augenblick ist das nicht so.
Also wir sollten Follow-up-Podcast machen, vielleicht nicht in 10 Jahren, aber vielleicht in 2 Jahren einfach.
In 15 Jahren machen wir das per Holographie.
Ja, es ist ja ein Implantat dann einfach auch, also vermutlich sowas in der Art. Das ist eine gute Brücke vielleicht aber auch im Sinne von Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ich bin ja auf Sie aufmerksam geworden durch Artikel über im Kontext von positive Psychologie.
Ja.
Mögen Sie unseren Hörern vielleicht so einen ganz kurzen Input geben? Was sehen Sie? Was ist das Faszinierende an der positiven Psychologie? Und wie beschäftigen Sie sich letztlich auch damit? Also was sind die Schwerpunkte, wo Sie sagen, das ist für mich besonders spannend und das können wir gut gebrauchen jetzt in dieser Welt und das treibt mich an?
Also einleitend sage ich immer etwas plakativ, positive Psychologie, das sind all die schönen Themen, die man sonst so im Selbsthilferegal des Buchhändlers seines Vertrauens findet. Also wie werde ich ein glücklicher Mensch? Was sorgt dafür, dass wir unser Leben oder unsere Arbeit als sinnvoll empfinden? Aber auch so Fragen wie gelingen Beziehungen auf der Arbeit, abseits der Arbeit? Und das Interessante ist, dass die Psychologen, also zumindest die forschenden Psychologen, sich so in den ersten 100 Jahren ihrer Geschichte, also so von 1900 bis 2000, nicht so wahnsinnig dafür interessiert haben. Die Psychologie war lange Zeit eine Art Weg von Wissenschaft. Also im beruflichen Kontext, was ist Schlechtleistung und wie kriegt man sie weg? Was ist Depression und wie kriegt man sie weg? Was ist Angststörung und wie kriegt man sie weg? Und es ist wahnsinnig wichtig und es geht auch nicht darum, das irgendwie zu lassen, ganz im Gegenteil. Aber ich sag mal, das ist das Kontinuum von minus 10 auf 0. Also wie kriege ich Menschen oder Teams von minus 10 auf 0? Und dieser Weg von 0 auf plus 10 oder plus 100 oder wo es auch mal hingehen kann, den haben wir überlassen einerseits den Gurus der Kirche und vielleicht ein bisschen den Soziologen und später dann auch den BWLern. Und die Psychologen selbst haben sich nicht so richtig drum gekümmert. Und dann kam eine Reihe von damals schon sehr arrivierten Psychologen, die also im Grunde ihr Schärflein schon im Trockenen hatten und haben gesagt, ja, was ist denn mit der anderen Seite? Warum gucken wir uns die nicht an? Lasst uns doch bitte diese andere Seite, diese positive Seite mit der gleichen wissenschaftlichen Rigorosität angehen, also kontrollierten Experimenten und Langzeitbeobachtungen, wie wir das bisher mit der negativen Seite gemacht haben. Das ist so ein bisschen der Geburtsgedanke der positiven Psychologie. Und jetzt gucken wir eben experimentell, wann erleben Menschen Sinn. Also das heißt ja nicht, dass das alles, was vorher gesagt wurde, also auch in der Philosophie oder in bestimmten spirituellen Traditionen, dass das falsch ist. Aber dieses Thema studiengeleitet es überprüfen, um dann eben zumindest nach Maßgabe der Methoden gesicherte Erkenntnisse zu haben, das ist das, was eigentlich neu ist. Und mich fasziniert, weil ich natürlich immer so ein bisschen aus der Wirtschaftsbrille darauf komme, weil ich eben in der Wirtschaft arbeite, natürlich die Anwendbarkeit dieser Erkenntnisse in der Wirtschaft, in der Führung, in der, ja, Steuerung ist ein böses Wort, aber Steuerung von Personal, ich mag es eigentlich nicht, aber also bei Selbststeuerung. Selbststeuerung ist okay. Fremdsteuerung ist immer schwierig. Also gerade das Thema Sinn. Wie kommt Sinn in die Arbeit? Unter welchen Umständen erleben wir das so? Das ist so eine der Kernfragen, die mich daran faszinieren. Ich war vorher auch schon ein ziemlich glücklicher Mensch. Jetzt habe ich sozusagen amtlich beglaubigte Zahlen dazu, dass es auch so ist. Also das war jetzt gar nicht so sehr die primäre Motivation, sondern wirklich, ich glaube, dass es, wenn man sich auch so Zahlen anschaut zum Thema, wie viele Leute sind eigentlich engagiert auf der Arbeit, wer macht nur Dienst nach Vorschrift, ich glaube, dass es da ein großes Defizit gibt. Und ich mag eben, ich bin jetzt Psychologe von Haus aus, ich hatte ja vorher schon Psychologie studiert. Ich bin aber auch generell so geeicht, dass wenn ich eben irgendetwas mit Studien zumindest mal belegen, ist auch ein böses Wort, aber andeuten kann, also wenn es da einfach verlässliche Ergebnisse gibt, dann ist mir das lieber als ein Sinnspruch oder ein Ausspruch von Buddha vor 2000. Ich liebe Buddha. Wenn Buddha und die Studien auch noch übereinstimmen,
umso besser. Ja. Ein Begriff in dem Kontext ist Wellbeing.
Ja.
Können Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern dazu auch mal eine Übersetzungshilfe geben? Das ist ja ein Begriff, der mittlerweile durch die Gegend geistert. Mit Wohlbefinden alleine im Deutschen ist das nicht hinreichend übersetzt, finde ich. Wellbeing, was verstehen Sie darunter? Also ein Ziel, habe ich den Eindruck zumindest auch von Ansätzen der positiven Psychologie.
Wellbeing ist ja so ein Kofferbegriff für viele Dinge. Ich kann ja vielleicht einfach mal mit einer Definition antworten. Gerne. Also wenn man diesen schon genannten Martin Seligman als einen der Mitbegründer jetzt fragen würde, was ist für dich Wellbeing, würde er erstmal sagen, also ich spreche selbst nicht mehr von Wellbeing, sondern ich spreche von Flourishing, also auf Deutsch aufblühen.
Ja.
Ich habe schon ein paar Mal erlebt, ich habe immer so einen Lost-in-Translation-Effekt, also viele Dinge, die sich im Englischen ganz normal anhören, wenn man sie übersetzt, klingen sie dann ein bisschen schwurbelig. Also wenn ich jetzt hier unserem Personalchef was von aufblühenden Mitarbeitern erzählen würde, wird er mich wahrscheinlich ein bisschen schief angucken. Also da muss man irgendwie noch andere Begriffe finden. Aber der lange Rede, kurzer Sinn ist, Martin Seligman würde sagen, wir brauchen PERMA. PERMA ist wiederum ein Akronym. Das besteht im Englischen aus den Begriffen Positive Emotions. Das ist also tatsächlich dieser Teil, sich glücklich zu fühlen. Aber auch Liebe ist natürlich eine positive Emotion. Stolz, Bindung, Dankbarkeit. Und da ist einfach der Gedanke, davon brauchen wir möglichst viel im Leben, weil die Abwesenheit davon letztlich wieder ein klassisches Diagnosekriterium zum Beispiel für Depressionen ist.
Ja.
Also wenn Sie Ihr Arzt fragt, waren Sie in den letzten 3 Wochen glücklich und Sie sagen nee, dann macht er sich im Stillen so ein Häkchen, weil das eines der Diagnosekriterien ist. E steht im Englischen für Engagement, also der Gedanke ist, dass wir Dinge brauchen, die uns faszinieren, für die wir uns voll einbringen, sei es auf der Arbeit, sei es ab der Arbeit. Das ist auch so ein Stück weit der Tatsache geschuldet, dass Mikhail Csikszentmihalyi, also der Flow. Entdecker dieses Flow, Prinzips, dass der quasi auch als einer der Co-Gründer ist. Und der hat zusammen mit Martin Seligman so das erste Manifest geschrieben. Mhm. Und unter Engagement würde man sagen, wir brauchen eben regelmäßig diese Flow-Erlebnisse.
Also wo wir uns vollkommen in einer Tätigkeit sozusagen aufheben und es einfach tun.
Ja, da würde ich auch sagen, da weiß man natürlich ganz gut, Handy aus ist besser, weil störungsfrei hilft.
Ja, zum Beispiel. Genau. Ja. Da gibt es auch einige Podcast-Episoden dazu, klar.
Ja. Genau. Dann in der Mitte steht der Buchstabe R, das steht für Relationships im Englischen. Also wir brauchen gelungene Beziehungen in unserem Leben. Und das Interessante daran ist, es gibt noch einen weiteren Mitbegründer, der leider zu früh verstorben ist, Christopher Peterson. Wenn der gebeten wurde, eine möglichst kurze Zusammenfassung zu geben von dem, was bei der positiven Psychologie so rauskommt, hat er immer gesagt, other people matter. Also eigentlich geht es immer nur um andere Menschen. Alles andere ist nicht Quatsch, aber zumindest ohne die anderen Menschen ist alles nichts. Und das ist auch das Spannende, wenn man jetzt ganz viele Schulen übereinander legt und eigentlich guckt, was sorgt dafür, dass Menschen sich glücklich fühlen, dass sie sogar länger leben
oder
länger
gesund leben.
Es sind eigentlich immer erstmal Beziehungen zu anderen Menschen. Liebe, Freundschaft, aber auch das Eingebundensein in ein soziales System. Von daher ist, glaube ich, der Buchstabe R nicht ganz zu Unrecht so
groß
in der Mitte und groß.
Ja.
M steht dann für Meaning, also auf Deutsch dann Sinn. Das, was mich in vor allen Dingen antreibt, wo ich mich am meisten einlese und auch am meisten, zumindest im Augenblick, drüber schreibe. Und der Buchstabe A, PERMA, am Ende steht tatsächlich dann für Achievement, also auch Leistung. Da kommen dann so Sachen aber auch rein wie Selbstwirksamkeit, Willenskraft. Ich meine, das ist ein amerikanisches Konzept, da geht es immer erstmal auch um Wettbewerb, aber ich finde das auch richtig. Also ich glaube, jeder von uns erlebt sich lieber als in seinem Gebiet leistungsvoll als leistungsschwach.
Klar.
Und der eine erlebt es im Beruf, der andere erlebt es im Sport. Bloggen, ich mache auch, ich freue mich immer, wenn ich was fertig geschrieben habe. So, Häkchen dran, fühlt sich gut an. Ich habe irgendwas nach draußen geschippt. Ich finde das toll. Von daher finde ich, hat das A auch eine ganz starke Berechtigung.
Ja.
Und dann gibt es mittlerweile Menschen, das ist dann kein so schönes Akronym mehr, die immer noch ein V hinten dran hängen. Für Vitality, also sagt man meistens heute PERMA-V, weil man nicht ganz zu Unrecht festgestellt hat, dass die Sachen in PERMA, dass das alles sehr, ein bisschen sehr verkopft ist. Man hat so das Thema Körperlichkeit hatte da am Anfang keinen richtigen Platz drin. Also Sport, aber von mir aus auch Sex, was mit Sicherheit auch zu einem gesunden, glücklichen Leben dazugehört. Und diesen ganzen Bereich, aber auch gesunder Schlaf, sag ich mal, das fasst man mittlerweile eben unter diesem PERMA-V dann zusammen.
Also das V, genau.
Ja. Und die Idee ist einfach, wenn man auf all diesen Kategorien möglichst viel davon in sein Leben hineinbringt, dann ist das Abfallprodukt sozusagen, dass man glücklich ist. Also es geht nie um das Glücklichsein selbst, sondern es geht, das ist dann fast so ein aristotelischer Gedanke, also du bewegst sich zwischen verschiedenen Enden eines Kontinuums hin und her. Und wenn du dich irgendwo auf einer guten Mitte bewegst, dann ist tatsächlich der Nebeneffekt, dass man sich glücklich fühlt. Aber es ist nicht das Ziel selbst.
Ja.
Das ist immer ein ganz großes Missverständnis.
Mich beruhigt das auch gerade ihre Schilderung und Interpretation, weil es da doch dann Übereinstimmungen gibt zum Thema die sieben Felder der Selbstführung. Und das letzte Feld zum Beispiel, das siebte Feld, ist Mehrwert. Und das ist auch einer der Punkte, erstmal auch wahrzunehmen, was habe ich erreicht, Achievement beispielsweise.
Ja.
Und sich auch daran auch gegebenenfalls zu überprüfen. Also insofern danke für Wellbeing. Zeit schreitet voran. Vielleicht können wir mit einem Punkt sozusagen das Ganze abrunden. Das mache ich gerne, dass ich meine Interviewpartner zum Schluss frage, welche zwei oder drei Praxistipps gibt es eigentlich noch von Ihnen, der sich ja mit dieser Thematik sehr intensiv beschäftigt, für unsere Hörerinnen und Hörer, Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene, ganz viele davon überwiegend, aber auch Veränderungsagenten, Menschen, die in Organisationen sind und sagen, so wie kann ich auch im Sinne von Selbstführung, also wie kann ich dafür sorgen, wenn um mich drum zuständig Veränderung ist, ja, ich muss mich auch verändern, aber wie sorge ich dafür, dass ich auch die Prinzipien der positiven Psychologie für mich anwenden kann? Vielleicht ist das schon ein bisschen sehr lebenspraktisch, aber ich kenne ja aus Ihren Beiträgen, sei es für Zeit Online oder selbst Eltern.de, manches ist ja eben sehr lebenspraktisch. Welche zwei, drei Tipps gibt es da?
Also für den Bereich Führung und auch Selbstführung gibt es ein Leitprinzip. Das schildere ich jetzt auch erstmal wieder aus dem Englischen, weil es sich da einfach knackiger anhört. Und die nennen das den Fokus auf das WWW legen. Und das heißt in dem Fall nicht World Wide Web, sondern What Went Well.
What Went Well.
What went well. Mhm. Wir wissen mittlerweile recht gut, dass das Gehirn einfach aufgrund seiner Konstruktionsweise, das ist auch überlebenswichtig, negative Informationen erstmal übergewichtet, weil es durchaus dann Leben retten kann. Ich sage immer etwas plakativ, also Neandertaler, der zuerst die Äpfel auf dem Baum und dann erst den Säbelzahntiger hinterm Baum wahrgenommen hat, der ist halt ausgestorben, genau. Und das heißt, dass unser Gehirn ein berechtigtes Interesse daran hat, negative Informationen schneller wahrzunehmen, eingehender zu verarbeiten und sie natürlich dann auch stärker zum Abruf bereitzustellen. Das sieht man daran, so ein klassisches Beispiel aus Unternehmen, so Jahresgespräche oder überhaupt Feedbackgespräche. Was jetzt passieren kann, ist, man führt ein Feedbackgespräch, ist ja jetzt erstmal egal, ob im Geben oder im Nehmen. Und man spricht wahrscheinlich zu 97% über positive Dinge und das, was gut gelaufen ist. Und es ist eigentlich ein sehr, sehr positives Gespräch. Und dann kommt eben ein Fitzelchen Kritik, was ja total okay ist. Worüber denkt man abends im Bett nach, drei Stunden, über diese 3%?
Ja.
Das ist der, letztlich vereinfacht gesagt, der Bauweise unseres Gehirns geschuldet. Da können wir auch erstmal nichts machen, außer damit arbeiten. Und ein Weg damit umzugehen, und das zieht sich jetzt durch sehr viele verschiedene Lebensbereiche durch, ist eben darauf zu fokussieren, was ist eigentlich Gutes da. Und da gibt es dann zum Beispiel im privaten Bereich die Technik, das klingt jetzt auf Deutsch auch wieder ein bisschen schwurbelig, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Aber wenn es eine Intervention gibt, die wirklich zigmal geprüft würde und wo man weiß, das kann jeder machen, das ist super einfach, das dauert nur 2 Minuten, dreimal in der Woche, ist es zum Beispiel abends eine kleine Kladde oder von mir aus auch nur einen Zettel neben dem Bett liegen zu haben und einfach 3 Dinge aufzuschreiben. Aufschreiben ist immer besser, als sich nur Gedanken machen. Was ist heute gut gelaufen? Woran habe ich mich erfreut? Worauf kann ich stolz sein? Und das kann natürlich was von der Arbeit sein, dass ich sage, ich habe heute ein Projekt gut zu Ende gebracht. Aber für mich sind das manchmal auch so Sachen wie, den ganzen Tag war Scheißwetter. Aber zwischendurch ist einmal die Sonne durchgekommen. Das hat mich gefreut. Dann schreibe ich das auf, weil das Gute im Leben, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, das ist ja immer da. Nur wir werden auch, wenn man jetzt sich so die Nachrichtenlage anschaut und natürlich im Beruf ist auch immer, alles was schlecht ist, ist immer dringlich. Wir werden erstmal bombardiert mit dem Negativen.
Ja.
Und da ist einfach die Empfehlung da, da gezielt gegenzusteuern. Es geht also erstmal nur um eine bewusste Verschiebung der Aufmerksamkeit. Und mit diesem What Went Well-Gedanken kann man dann fürchterlich viel anstellen. Also zum Beispiel würden positive Psychologen auch sagen, fang jedes Meeting erstmal mit einer Runde positiver Nachrichten an. Also gerade wenn man so regelmäßige Meetings hat mit den gleichen Leuten, dann gibt es ja immer so dieses Blitzlicht. Jeder sagt jetzt mal einmal, was in der letzten Woche los war. Und die meisten Leute fangen an, sich erstmal auszukotzen. Das ist so der natürliche Impuls. Und da würde ich Führungskräften empfehlen, das gezielt anders zu steuern. Und da heißt erstmal auch You Go First. Also erstmal jeder sagt mal einmal nur, was ist eigentlich gut gelaufen. Das setzt einen völlig anderen Tonus für das weitere Meeting. Und ich nutze das in meinem beruflichen Kontext hier mit meinen Mitarbeitern auch so, dass ich sage, ich quäle die jetzt nicht irgendwie jeden Tag damit. Aber ich habe sowas eingeführt, alle 2 Wochen am Freitag. Als letztes, bevor sie dann ins Wochenende gehen, sollen sie mir eine ganz kurze E-Mail schicken. Also wirklich nur Stichpunkte. Ich will ja nicht, dass das eine zusätzliche Belastung ist.
Ja.
Ich frage sie einmal generell nach ihrer Zufriedenheit. Also wie waren denn die letzten 2 Wochen mit mir, aber natürlich auch mit allem anderen. Also einfach von 1 bis 10. Wie ging es dir? Weil ich das wichtig finde als Feedback für mich, aber natürlich auch generell für das Arbeitsumfeld. Sonst hat man dann irgendwann das Jahresgespräch und dann kriegt man so
halt. Ja, aber auch als Selbstreflexionsanhalt sozusagen.
Ja, und da geht es mir gar nicht so sehr darum, sind die jetzt alle immer bei 10 oder bei 8, sondern gibt es da eben Ausschläge nach oben oder nach unten. Wenn ich halt merke, bei jemandem geht es jetzt mal 2 Wochen runter, dann muss ich natürlich nachfassen.
Ja.
Aber das ist für mich einfach ein bisschen Kalibrierung, weil ich jetzt auch, also führen, das hat mir ja keiner beigebracht. Und ich sag mal, das habe ich ja auch in dem Zeitartikel geschrieben, ich meine das auch so. Also die Leute sind jetzt meine Versuchskaninchen. Die kriegen jetzt mich als Chef vorgesetzt. damit müssen die klarkommen. Und ich muss damit auch irgendwie klarkommen. Und da hätte ich lieber gerne spätestens, also es ist ja auch unterschiedlich. Es gibt Mitarbeiter, wenn die unzufrieden sind, die knallen dann das sofort vor den Latz, weil sie sich das trauen und das finde ich gut. Und es gibt andere, die sind sich vielleicht nicht so sicher und bevor da irgendwas ein halbes Jahr schwelt, hätte ich lieber recht zeitnah Feedback, weil ich mache Fehler. Also geht gar nicht anders. Also das ist der eine Teil, wie zufrieden bist du allgemein. Der zweite Teil ist, das nenne ich, das kommt jetzt auch aus dem Englischen, make a wish. Das heißt einfach, wenn du irgendwas brauchst, wenn irgendwas, was dir hilft, sei es jetzt ein neuer Radiergummi oder eine Fortbildung oder wenn du von mir irgendwas anders brauchst, sag's mir und ich verspreche dir, Montag, wenn ich wieder reinkomme, versuche ich das irgendwie herzustellen. Es ist einfach auch eine niedrigschwellige Einladung für Feedback.
Ja.
Aber natürlich auch wirklich darüber nachzudenken, wie könnte es mir denn hier noch besser gehen? Also es geht ja nicht mal darum, dass alles schlecht ist, sondern wie kann ich darüber nachdenken, mich selbst noch besser zu machen? Und das ist der zweite Teil. Und der dritte Teil ist tatsächlich, dass ich eben auch wieder diese What Went Well Methode benutze, indem ich sage, schreibt mir bitte 3 Dinge ganz kurz nur auf, die in den letzten 2 Wochen gut gelaufen sind. Da sagt der eine, oh, ich habe hier gerade einen Vertrag unterschrieben für einen ganz tollen neuen Mitarbeiter, da freue ich mich total, da muss man lange drum kämpfen. Jemand schreibt, ich habe ein Projekt zu Ende gebracht, wie auch immer. Also, aber ich finde es schön, dann mit diesen positiven Gedanken sie ins Wochenende zu schicken. Und andersrum finde ich es aber auch nicht schlecht, wenn es jetzt tatsächlich Kritik gibt, dass sich die Mitarbeiter das zumindest mal relativ kurz von der Seele schreiben können, dass sie dann befreit ins Wochenende.
Genau.
Ich habe es dann im Zweifel mit dem Wochenende, aber ich antworte meistens so, aha, habe ich verstanden, lass uns doch nächste Woche mal eine halbe Stunde zusammensetzen. Dann habe ich es auch wieder aus dem Kopf raus. Aber wir gehen sozusagen beide so ein bisschen gelöst ins Wochenende rein. Das hat ja dann auch wieder was mit Detox zu tun.
Also Entgiftung,
ja.
Nico Rose im Gespräch, ganz herzlichen Dank. Ich würde hier mal eine Unterbrechung machen und bei einigen reizt es mich ganz besonders, immer ein Fortsetzungsgespräch zu machen. Ich hoffe, dass wir irgendwann, vielleicht so in einem Jahr, auch nochmal nachfassen können und sagen können, na, halten Sie es wieder durch, haben Sie neue Experimente auch, von denen wir wissen sollten. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für das Interview.
Sehr, sehr gerne.
Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD 21 Academy GmbH. Das Team der Akademie und eingeladene Experten unterstützen unternehmerische Menschen, um sich selbstwirksam und eigenverantwortlich zu steuern. Aktuelle Infos finden Sie in unserem Blog unter www.ld21.de.